Gnade und Frieden sei mit euch, von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Ich grüße euch hier in der Christuskirche zu unserem Gottesdienst und wenn ich mal nach draußen schaue, denke ich, die Sonne lacht uns wieder und das wird wohl den ganzen Gottesdienst so bleiben. Genauso grüße ich euch in nah und fern, die ihr an euren Endgeräten mit uns verbunden seid über Zoom. Herzliches Willkommen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Thema des heutigen Sonntags ist Dankbarkeit. Und es ist ja, wie ich gelesen habe, immer wieder das Gleiche. Wenn es mir schlecht geht, dann vergesse ich das alles, was mir geschenkt wurde. Und geht es mir dann wieder besser? Ja, dann ist doch alles selbstverständlich, dass ich das bekomme. Aber der heutige Sonntag, der wird unserem Gedächtnis auch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen und er öffnet die Augen für den, von dem das Gute alles kommt. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So lesen wir es im Psalm 103, Vers 2. Und das ist auch gleich der Wochenspruch für unsere nächste Woche. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Denn wer dankbar auf sein Leben blickt, der ist nicht nur glücklicher, der lebt auch in Gottes Geist. Das ist der Geist, der uns erlaubt, ganz kindlich zu Gott zu beten und von ihm Gutes zu empfangen. Und dieser Geist, der weckt auch die Erinnerungen an die Wohltaten, die Gott uns gegeben hat. Der Sonntag erzählt von Geschichten, von Menschen, eine werden wir heute mit Sicherheit hören, von Menschen, die von Gott beschenkt werden und sie können gar nicht mehr so weiterleben, wie sie bisher gelebt haben, denn Dankbarkeit hat eine unheimlich verändernde Kraft in unserem Leben. Und so lasst uns jetzt einstimmen in Dankbarkeit in unserem ersten Lied, Lobe den Herrn, meine Seele. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 15 und wir singen die Strophen 1 bis 3. 15, 1 bis 3 und danach haben wir dann unseren Friedensgruß.
Ja, ihr Lieben, jetzt haben wir die Möglichkeit, uns den Frieden Gottes gegenseitig zuzusprechen. Nutzt es, nehmt es wahr. Nehmt die Nachbarn in den Arm oder sprecht ihnen so den Frieden Gottes zu.
Für unsere alttestamentliche Lesung gehen wir ganz weit nach vorne in die Bibel. Ins erste Buch Mose, in das Kapitel 28. Jakob ist ein wenig auf der Flucht. Jakobs Traum von der Himmelsleiter in Bethel. Jakob zog von Beersheba nach Haran. Unterwegs kam er an einen Ort, an dem er übernachtete. Denn die Sonne war schon untergegangen. Er nahm einen von den Steinen dort und legte ihn neben seinen Kopf. Dann schlief er ein. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes hinauf und herunter. Plötzlich stand der Herr vor ihm und sagte: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich nach Osten und Westen, nach Norden und Süden ausbreiten. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet sein. Siehe, ich bin bei dir und behüte dich überall, wohin du auch gehst. Ich bringe dich zurück in dieses Land. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich vollbringe, was ich dir verheißen habe. Als Jakob aus dem Schlaf erwachte, sagte er: Der Herr ist an diesem Ort anwesend und ich wusste es nicht. Da fürchtete er sich und dachte: Vor diesem Ort muss man Ehrfurcht haben. Hier ist gewiss ein Haus Gottes und ein Tor zum Himmel. Am Morgen stand Jakob früh auf und nahm den Stein, den er neben seinen Kopf gelegt hatte. Er stellte ihn als Kultstein auf und rieb seine Spitze mit Öl ein. Jakob nannte den Ort Bethel, das heißt Haus Gottes. Zuvor hieß der Ort Luz. Ich möchte mit euch beten und wem es möglich ist, bitte ich, sich zu erheben. Guter und barmherziger Gott, dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, hat uns gesagt, dass wir uns um unser Leben keine Sorgen machen brauchen. Nicht um das, was wir essen oder trinken sollen, noch um das, was wir anziehen sollen. Denn du selbst wirst dich um uns kümmern. Wir vertrauen dir, Vater. Wir glauben an dich. Wir werden nach deinem Reich streben und nach deinem Willen leben. Du selbst wirst uns alles schenken, was wir zum Leben brauchen. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Mehr noch, wir danken dir für all das Gute, das wir in unserem Leben von dir bekommen haben. Danke für all den Mut, der uns jeden neuen Tag voller Freude erleben lässt. Danke für die Zuversicht und die Hoffnung, die unser Leben bunt werden lässt. Danke für die Liebe, die du durch deinen Geist in unsere Herzen gegossen hast. Danke für deine Geduld, wenn wir deinen Willen nicht gleich erkennen. Danke für deine Wahrheit und deine Gnade, die uns in Freiheit leben lässt. Danke für deinen Trost, der unseren Seelen in schweren Zeiten Ruhe schenkt. Danke für deine Nähe, die wir in Jesus Christus erleben. Danke für deinen Frieden, der all unsere Verstehen übersteigt. Danke für deine Kraft in der Dankbarkeit, die unser Leben verändert. Danke für das wahre Leben in seiner ganzen Fülle, die wir durch deinen Sohn Jesus Christus erfahren. Amen. Wir nehmen die Plätze bitte wieder ein. Und kommen jetzt zu unserem nächsten Lied. Es wird über den Beamer angezeigt. Da wohnt ein Sehnen tief in uns.
hier ist die Treppe.
Wir singen das nächste Lied. Was ich erträume, hast du schon getan. Wir waren da neulich mit dem Seniorentreff in der Marienkirche in Bad Segeberg und hatten einen wunderschönen Ausflug. Da haben wir dieses Lied miteinander gesungen und hinterher kam jemand zu mir und hat gesagt, Sie haben aber ein schönes Lied gesungen. Eine Dame, die einfach zufällig da im Raum war. Und da dachte ich, ja, das müssen wir hier auch wieder miteinander singen. Was ich erträume, hast du schon getan. Ein Lied, das uns auch mitnimmt in den Predigttext.
Ja, ich habe jetzt die neutestamentliche Lesung, die auch gleichzeitig der Predigttext ist für uns. Aber wer eben beim Kinderimpuls schon aufmerksam zugehört hat, der wird nicht mehr viel Neues von mir erfahren. Sie steht, Moment, einmal blättern. Sie steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 19 und es sind die Verse 1 bis 10. Jesus und Zachäus. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber er konnte es nicht, denn er war klein und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Sofort stieg Zachäus vom Baum herab, voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn, Herr, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben. Und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückzahlen. Da sagte Jesus zu ihm, heute bist du gerettet worden, zusammen mit allen, die in deinem Haus leben. Denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Wir hören auf die Predigt Perspektivwechsel.
Ja, vielen Dank, dass du uns den Text nochmal so gelesen hast, wie er in der Bibel steht. Für die Kinder habe ich ihn ja dann doch nur zusammengefasst. Aber es ist ja eine Geschichte, die ich zumindest und wahrscheinlich die ihr so durch Kindergottesdienstzeiten gegangen seid, daher auch schon kennt. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich ihn gepredigt habe, war bei einem Gottesdienst für alle Generationen in Hamburg. Und da haben wir dann noch ein Anspiel gemacht, da kletterte jemand auf eine Leiter und so. Also es war mindestens ein Gottesdienst für groß und klein. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt in all den Kinderbibeln, die wir zu Hause haben, deswegen wusste Charlotte auch so gut Bescheid. In all den Kinderbibeln ist er zu finden. Ganz egal, aus welchem Verlag und woher. Denn er ist ja einer, mit dem man sich auch so leicht identifizieren kann. Und die Geschichte ist so eine schöne Geschichte, an der man so ein bisschen ja sehr plastisch dargestellt bekommt, wie das ist, wenn jemand auf Jesus trifft. Die Kinder finden, der ist einer wie ich. Klein, neugierig. Die anderen wollen ihn nicht dabei haben. Er kann nicht durchkommen zwischen all den anderen, die da schon stehen. Und er ist mutig. Mutig und scheinbar auch sportlich genug, um auf einen Baum zu klettern. Also die Kinder können sich gut mit ihm identifizieren. Aber weshalb ich ihn für solche Generationen-Gottesdienste immer gerne mag, er ist ja auch für uns Erwachsene einer, mit dem wir uns irgendwie doch auch identifizieren können. Erfolgreich, beruflich und finanziell alles im grünen Bereich. Sein Job war sehr sicher. Und ein Individualist, der sich nicht mit der breiten Masse abgibt. Selbstständig und unabhängig ist er. Einer, der vom Wohlstand gesättigt ist. Und doch merken wir, oh, der hat noch Sehnsucht nach mehr. Da wohnt ein Sehnen tief in ihm. Und nicht nur die Kinder, sondern auch wir merken, ja, Zachäus, der ist auch einer wie wir. Er ist einer, der Gott sucht und deshalb auf einen Baum steigt, denn, so sagt die Bibel, er wollte sehen, wer dieser Jesus ist. Und dafür steigt er auf einen Baum und nicht irgendeinen Baum, du hast es gerade schon gesagt, einen Maulbeerfeigenbaum, der weit ausgebreitete Äste hat und ein dichtes Blätterdach, auf den er gut hochklettern konnte. Dieser Baum kommt in der Bibel an einigen Stellen vor und wir hören auch, eigentlich ist er nicht so richtig viel geschätzt. Fast so zahlreich wie Unkraut schießt er im Mittelmeerraum aus dem Boden, zumindest im östlichen Mittelmeerraum. Und wie das bei Unkraut ebenso ist, war er in den Augen vieler Menschen eigentlich unnütz. Besser wäre es, ihn abzuhauen und durch die wertvolle Zeder zu ersetzen, heißt es da an einer Stelle im Alten Testament. Und auch die Früchte, die der Maulbeerfeigenbaum trägt, waren nicht besonders begehrt. Sie waren die Nahrung für die Armen, dafür waren sie Nütze. Das, was sich die Unterschicht der Gesellschaft so leisten konnte, Maulbeerfeigen. Zachäus selber gehört natürlich nicht zu diesen Armen. Er zählt zweifelsohne zu den reicheren Menschen. Ein Oberzöllner, ein reicher Mann. Zachäus hatte sich auf das Geschäft mit den Römern eingelassen. Sie verpachteten ihm die Zollstation und alles, was er über den Pachtpreis hinaus einnahm, wanderte in seine Tasche. Deswegen war die Tasche auch so schwer, die da hing. Als Zöllner lohnte es sich unbedingt, in der Palmenstadt Jericho zu arbeiten. Die Gegend war wasserreich und der Boden fruchtbar. Und ein reger Handel mit dem reinen Balsamöl brachte am Zoll Tag ein, Tag aus die Kassen zum Klingen. Und dazu kamen dann noch Menschen, die andere Dinge brachten, Stoffe oder andere Waren von weit her. Zachäus, Klein von Gestalt, war beruflich gesehen ganz schön groß. Und irgendwie, weil er doch so viel falsch machte in seinem Leben, stand er trotzdem auf der Liste derer, die keiner mochte. Da saß er also, der unreine, gering geschätzte Zöllner, in einem ebenso gering geschätzten Baum. Die passen eigentlich ganz gut zueinander, die beiden. Das breite Blätterdach des Maulbeerfeigenbaums schützte die Früchte der Armen und er schützte auch ihn. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er da hochklettert, ganz oben, sodass ihn kaum einer sieht. Aber er kann sehen, was er sehen will. Er, der die Armen durch seine hohen Zölle um eine bessere Nahrung brachte, sitzt jetzt mitten zwischen diesen Früchten dieses eigentlich verachteten Baumes. Mitten in dem Elend, das er tagtäglich mit verursacht. Vielleicht spürt er hier seine eigene Armut. Denn was er hier erkennt, war ja Tatsache. Ein Baum hatte den Menschen mehr zu bieten als Zachäus. Der am geringsten geachtete Baum hatte mehr zu geben als er. Aber gerade dieser Baum sollte ihm zum Segen werden, weil er hier seine Perspektive wechselt. Aber in dieser Geschichte geht es ja nicht nur um Zachäus. Wann bist du zuletzt auf einen Baum geklettert? Okay. Also ich sage meinem Kind immer, bitte kletter nicht auf den Baum, du könntest runterfallen. Vielleicht geht es euch so, dass ihr auch eher diejenigen seid, die sagt, kletter nicht auf einen Baum und schon länger nicht mehr selber klettert. Vielleicht ist es auch gesundheitlich nicht mehr so, dass ihr gerne auf Bäume klettert. Vielleicht sollte ich dann eher fragen, wann hast du zuletzt die Perspektive auf dein Leben verändert? Manchmal ist es eine Chance, die wir haben, die Perspektive zu verändern. Sei es durch einen Urlaub oder eine längere Auszeit. Dann empfinden wir das als positiv und als genau jetzt kann ich auch mal anders auf mein Leben schauen. Manchmal gibt auch eine Krise die Möglichkeit, das Leben neu zu betrachten und Prioritäten neu zu ordnen. Eine Krankheit oder eine andere Krise, die den Blickwinkel auf unser Leben verändert. Und manchmal ist es auch etwas, was gar nicht so sehr Krise, aber auch vielleicht nicht so ganz als Chance erkannt wird. Ein Umzug, die Veränderung einer Arbeitsstelle, das hat ja immer so beides, ne? Krise und Chance. Der Blick auf unser Leben, der ist ein anderer, wenn wir ihn von einer anderen Seite aus betrachten. Wann hast du das letzte Mal die Perspektive auf dein Leben verändert? Und wie Zachäus kann uns dabei schmerzlich bewusst werden, dass wir vielleicht gar nicht so ein perfektes Leben leben, wie wir denken. Dass wir, ähnlich wie er, und vielleicht doch auf ganz andere Weise, schuldig geworden sind an anderen Menschen oder vor Gott. Und dann frage ich mich manchmal, wenn ich so diese Perspektive einnehme, was ist da eigentlich, was mich hält? Was ist das, was mich trägt? Ich glaube, mit diesem Gedanken bin ich nicht alleine. Wie wäre es, wenn da keiner mehr wäre, der mich trotz meines Scheiterns hält? Zachäus ist allein. Keiner will mit ihm was zu tun haben. Und viele andere Menschen in der Bibel, die uns begegnen, denen geht es ähnlich. Denkt einmal an die Psalmbeter. Wie oft hören wir da die Gebete und Gedanken derer, die sich verloren vorkommen und gerade deshalb an Gott geklammert haben. Oder der Jakob, von dem wir heute in der alttestamentlichen Lesung gehört haben, der losziehen musste ganz alleine durch die Wüste und dachte, hier ist nicht einmal mehr Gott da. Aber Gott gibt dem Verlorenen einen Namen, Zachäus. Jesus spricht ihn an mit seinem Namen. Hat er ihn gekannt? Wir wissen es nicht. Aber weil Gott Zachäus sucht und ihn bei seinem Namen nennt, ist er nicht verloren. Gott sucht nicht nach Oberzöllnern, nach den Reichen, nach denen, die andere betrügen. Gott sucht Zachäus. Und deshalb ruft Jesus ihn bei seinem Namen. Der Name, der eigentlich der Gerechte bedeutet. Das, was er eigentlich gar nicht war, das ist er schon längst. Und das, obwohl Jesus weiß, dass Zachäus auch und noch viel mehr der Ungerechte ist. Er macht seinem Namen keine Ehre. Dafür tut Gott das. Er gibt Zachäus seine Würde als Mensch zurück. Er geht nicht an ihm vorbei. Er übersieht ihn nicht. Selbst unter dem Blätterdach dieses dicht bewachsenen Baumes findet Gott ihn. Und dabei kriegt er nicht ein Wort der Anklage oder der Verachtung entgegengeschleudert, sondern stattdessen sagt Jesus: Zachäus, komm, steig herab. Und da sitzt er nun im kühlen Blätterdach, von wo er ja eigentlich nur sehen wollte, wer er war, und hörte seinen Namen. Und Zachäus erkennt, wer er ist. Er erkennt den, vor dem er davongelaufen ist, eigentlich nämlich sich selbst. Und er erkennt, er ist ein Mann, der trotz seiner Schuld von Gott angesehen und geliebt wird. Weil Gott ihn ansieht, weil Jesus ihn bei seinem Namen nennt, erfährt Zachäus, wie er eigentlich gemeint ist. Und der Blick auf sein Leben wird in dieser Begegnung ein anderer. Er sieht seine eigene Verlorenheit und er sieht, dass er nichts mehr so lassen kann, wie es war. Und deshalb ändert er sein Leben, deshalb kehrt er um. Und Umkehr heißt hier, mitten in seiner eigenen Verlorenheit lässt er Gott einkehren. Das verändert sein Leben nach vorne, weil Gott ihn ganz frei macht von seiner Schuld, ihn nicht anklagt. Die Freude darüber ist so groß, dass er sie ungebremst an andere weitergeben möchte. Die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben und wenn ich jemanden betrogen habe, das Wörtchen wenn bräuchte es hier ja eigentlich gar nicht, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Es scheint mir fast, als würde er kein Maß mehr kennen, ne? Es muss jetzt alles raus. In derselben Fülle, wie er von Gott neue Hoffnung für sein Leben empfangen hat, will er sie an andere Menschen weitergeben. Er geht jetzt denjenigen nach, die er aus dem Blick verloren hatte. Diejenigen, die er betrogen und erpresst hat. Kommt mir fast ein bisschen unbeholfen vor, der Gute, bei seinen ersten Bemühungen, wie das göttliche Geschenk der Hoffnung in seinem Alltag Wurzeln schlagen kann. Gott ruft auch uns zu und gibt uns unseren Namen. Gott schenkt auch uns, dass wir umkehren können, unsere Perspektive wechseln und mit seiner Hilfe auf unser Leben schauen können. Er lässt uns erkennen, wen er in uns sieht. Weil Gott uns bei unserem Namen ruft und weil er bei uns ist in unserem Leben und in unserem Leben bleiben will, sind auch wir Berufene in unserem Alltag, in unserer Welt, dass wir verantwortlich mit unseren Mitmenschen, mit unserer Zeit, mit unserem Geld, unseren Gaben umgehen sollen. Jesus sieht uns. Und wir sollen dabei nicht müde werden, dem Verlorenen nachzugehen, nachdem in der Welt der Namenslosen sonst keiner mehr sucht. Lukas stellt uns diesen Menschen vor, der ist, wie du und ich. Einer, der nicht nur eine glanzvolle Seite, sondern vor allem eine ganz glanzlose Seite hat. Und der dann vor lauter Dankbarkeit über das Gefundensein sein Leben zum Guten ändert. Was für ein Wunder steckt da drin, dass das möglich ist. Jeden Tag, wenn wir sagen, wir wollen unsere Perspektive ändern, auf den schauen, der uns ruft. Zachäus, der ungerechte Gerechte, kann uns dabei zum Vorbild werden. Amen. Es gibt im Himmel weit ein wunderschönes Lied, das uns in diese Gedanken noch einmal mit hineinnimmt. Das Lied heißt, da wo man ohne Hoffnung lebt. Wir haben es schon ein paar Mal gesungen. Pela, spielst du es uns einmal vor, dass wir nochmal wieder reinkommen in den Sound dieses Liedes. Lasst uns miteinander singen. Strophen 1 bis 4 auf da wo man ohne Hoffnung lebt. Im Himmel weit die Nummer 188.
Thank you.
Treuer Gott, du hast gehört, was wir vor dich gebracht haben. Die lauten und auch die leisen Dinge. Und wir danken dir, dass wir mit allem, was wir auf dem Herzen haben, zu dir kommen können. Denn du bist unser Schutz und unser Halt. Wir können mit allen Unsicherheiten und Ängsten zu dir kommen. Mit unseren Sorgen um uns selbst und um die, die uns am Herzen liegen. Und mit unserer Sehnsucht nach einem guten Weg. Danke, dass du unsere Quelle und unsere Kraft bist. Wir kommen vor dich mit unserer Dankbarkeit für alles, was gut läuft in unserem Leben. Unserer Freude über alle Erfahrungen von Menschenfreundlichkeit. Wir kommen zu dir mit unserer Neugier auf das, was gut werden will. Und du, Gott, bist unser Grund und unser Ziel. Und so kommen wir vor dich auch mit allen unseren Bitten, denen, die wir gehört haben, aber auch den Bitten für die Menschen, die es schwer haben in dieser Zeit. Wir kommen vor dich mit unserer Solidarität, mit den Kindern, den Alten, den Armen, den Ausgegrenzten. Und wir kommen vor dich mit unserer Liebe zu dieser Erde und allem, was auf ihr lebt, und bitten dich um deine Gerechtigkeit. Und alles, was wir ungesagt haben lassen, das legen wir in das Gebet, das dein Sohn Jesus Christus uns alle gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz für unser letztes Lied. Wir wollen dabei auch unser Dankopfer einsammeln und singen miteinander. Geht Gottes Weg, bringt Frieden in die Welt aus dem Gesangbuch, die Nummer 554. Mir bleibt noch, euch den Segen Gottes zuzusprechen. Und das wollen wir jetzt tun. Als Gesegnete und Gesendete gehen wir in unseren Alltag zurück. Geht mit der Einsicht, dass Jesus euch bei eurem Namen gerufen hat und ihr zu ihm gehört. Geht mit der Absicht, ihm euren Dank zu sagen mit Worten und Taten, mit Händen und Füßen. Und geht mit der Aussicht, dass Jesus Christus bei euch ist, alle Tage, bis an das Ende der Welt. So segne und behüte und bewahre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.